Wir haben ja gesprochen über Produkte von Objekten in Kategorien und wir haben gesprochen über Dualisierung. Also jeder Begriff gibt einen dualen Begriff und auch dann entsprechend dazu duale Theoreme. So, jetzt fangen wir mal an, das zusammenzusetzen. Ja, also wir können jetzt hingehen und diesen Begriff des Produktes dualisieren. So, jetzt haben wir also alle 5 Minuten Zeit und jeder malt sich mal die Definition eines Koprodukts auf Papier und anschließend suchen wir einen Freiwilligen, der es auch in die Tafel schreibt. Das ist eine Übung in Pfeile umdrehen, klar. Bisschen noch. So, ich sehe, die meisten tun schon nichts mehr, also können wir jetzt dann vielleicht daran gehen, das mal an die Tafel zu schreiben. Wer macht es freiwillig? Jawohl. Das liegt daran, dass sie so fantastisch breit ist. Deswegen ist sie biegsam.
Also, jetzt ziehen wir einfach die Pfeile rum. Der Morphismus heißt jetzt in-checked oder in-left, in-right.
Genau, vielleicht nochmal explizit die Quantifizierung dran, anders an den gestrichelten Pfeil. Die Quantifizierung, also existiert und ist eindeutig, nicht? Genau. Genau. Okay, nicht? Also das ist schnell gemacht, nicht? Also alle Pfeile werden umgedreht. Statt Kreuz schreibt man üblicherweise Plus. Warum, werden wir gleich sehen. Ja, und dann hat man hier diese Alternativschreibweise, gut, das war also ersichtlich jemand, der es nicht zum ersten Mal sieht, das ist tatsächlich die Schreibweise, nicht? Also eckige Klammern statt spitzer Klammern und sowas nennt man tatsächlich dann auch ein Kopaar. Ist so. Okay, ja, nicht? Und hier unten haben wir also diese die umgedrehten Pfeile, die früher die Projektionen waren, die heißen jetzt die Injektionen, also in left ist also kurz für inject left und in right ist kurz für inject right. Ja, oder nur für in, je nachdem. Vielleicht ist es auch einfach nur dual so out. Okay, wer weiß. Also jedenfalls heißen die Dinger Injektionen. Gut. Ja, und dann kann man sich Ja, also wir bekommen natürlich jetzt hier alles geschenkt, was wir über Produkte auch schon wissen. Ja, also wir wissen, das wissen wir alles. Wir wissen, die Dinger sind im Wesentlichen eindeutig, weil wir das nämlich für Produkte gezeigt haben. Wir wissen, das Ding ist sowas Ähnliches wie kommutativ, also wir haben so eine Symmetrie, ja, also die, wenn ich es vertausche, ist es isomorph, nicht? Dann haben wir Assoziativität. Wir haben Identität, so, jetzt vorsichtig, da ist jetzt das erste Mal, dass da also mehr als nur der Begriff Produkt in der Aussage vorkommt, nicht? Nochmal, wie dualisieren wir eine Aussage? Wir dualisieren alles, was drin vorkommt, inklusive gegebenenfalls irgendwelcher Pfeile und natürlich jeden Begriff. Also zum Beispiel, wenn der Satz vorher lautet, Produkte sind im Wesentlichen eindeutig oder genauer gesagt eindeutig bis auf Isomorphie, dann wird daraus, Koprodukte sind eindeutig bis auf Koisomorphie und Koisomorphie ist aber netterweise dasselbe wie Isomorphie. Wird also daraus, Koprodukte sind eindeutig bis auf Isomorphie. Ähnlich für die zweiten beiden Aussagen. So, und jetzt bei der Identität, nicht? Wir erinnern uns, wir haben gezeigt, das terminale Objekt ist neutrales Element für Produkt. Daraus wird hier also nicht? Also das initiale Objekt ist neutrales Element für Koprodukt. Das heißt, null plus a ist isomorph zu a. Ja, gehen wir mal die Beispiele durch, die wir immer so haben. Set. Also, was sind Koprodukte in Set? Man kann es angesichts der Schreibweise irgendwie raten, nicht? Ja? Genau, nicht? Also, ja, was heißt disjunkte Vereinigung? Ja, also, naja, eventuell sind die zwei Mengen, mit denen ich da reingehe, ja a priori nicht disjunkt, nicht? Kann ja mal vorkommen, so. Und, also insbesondere könnte es zweimal dieselbe Menge sein, nicht? Kommt auch vor. Und dann müssen wir diese Mengen halt disjunkt machen. Nicht? Wir können ja eine Menge jederzeit gegen was Isomorphes austauschen und gut, dann machen wir das halt so, dass da auf jeden Fall was Verschiedenes rauskommt. Zum Beispiel labeln wir einfach die Elemente, die linken labeln wir meinetwegen mit 0 und die rechten labeln wir mit 1. Dann sind diese beiden Mengen auf jeden Fall disjunkt und wir können sie disjunkt vereinigen. So, und dann haben wir also die linke Injektion, nicht, von x nach x plus y, die also x abbildet auf, na, müssen wir jetzt aufpassen, das ist nicht mehr einfach nur eine Inklusion, wenn wir es so genau machen, sondern wir müssen diesen Label davor schreiben. Nicht? Das ist also 0,x, was da rauskommt, entsprechend in right. Ja, also ich entblöde mich jetzt nicht, das auch nochmal für rechts inzuschreiben. So, und dann ist die spannende Frage gegeben, jetzt also, sagen wir mal, eine Abbildung f von x nach z und g von y nach z, müssen wir ja dieses Co-Paar bilden, nicht? Also das Co-Paar von f, g, das geht von x plus y nach z, wie ist das definiert? Ja.
Wenn der Input x war, dann wird der f y auch.
Genau, nicht? Also Ja, wir haben ja Elemente von einer von zwei Formen, also entweder 0 und dann Element von x oder 1 und dann Element von y. Und ja, 0,x wird also abgebildet auf einfach f von x und 1, y wird abgebildet auf g von y. Natürlich ist das dann auch eindeutig, ja, weil eben jedes Element von einer dieser Formen ist und auf diesen Formen kann ich es perkommutieren, dieses Diagramms hier nur so definieren, wie ich es da tue. Okay, so, das wäre also das Koprodukt auf Mengen. Mit anderen Worten, dieses Kopaar hier, das ist eine Fallunterscheidung. Ja, und wenn wir jetzt Programmiersemantik machen täten, beziehungsweise tun wir das ja auch irgendwann, wenn wir dann mal ernsthaft mit Algebra des Programmierens anfangen, dann ist das also ein Case Statement. Und naja, wenn man jetzt im klassischen Datentypen reden will, ein Produkt war in C mehr oder weniger ein Struct. Ja, ein Struct enthält mehrere Daten, und zwar enthält es sie gleichzeitig. Ja, also es enthält, was weiß ich, einen Namen und eine Telefonnummer. Wogegen also das Koprodukt in Begriffen von C-Datentypen der Union entspräche. Ja, also eine Union von Integer und Boolean ist also entweder ein Integer oder ein Boolean. Ob es dafür noch ein Case-Statement allerdings gibt in C, weiß ich jetzt nicht, muss ich gestehen, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich weiß nicht, was macht man denn? Kann man irgendwas machen eigentlich mit einer Union, wenn man nicht weiß, was man dazu geworfen kriegt? Man muss das von Hand tracken, oder was? Ja, oh, wow, wow, ja, okay. zu lange nicht mehr gemacht, okay. wer will das auch, ja. Gut, ja, nicht, das sind also die Koprodukte in Set. So. So, welches schicke Beispiel wollen wir denn als nächstes machen? Naja, gut, machen wir erstmal ein harmloses. So, jetzt üben wir also addieren, nicht wahr? Also wir addieren zwei Ordnungen, x, kleiner gleich und y, kleiner gleich. Was kommt da raus? Einen hin, zwei im Sinn. Ich hatte es als harmlosen Fall angekündigt, aber insofern kann man da getrost mal drauf losraten. Genau, nicht so, ja, genau, schlecht integriert gewissermaßen, genau. Also, nicht, das wird also x plus y tatsächlich disjunkte Vereinigung der unterliegenden Mengen. Ja, damit kann man immer mal anfangen. Ja? Also, was passiert denn? Ja, wenn ich muss ja diese beiden Injektionen da haben. Ja? In left und in right. So. Okay, es steht hier nirgendwo so echt strikt da, dass die injektiv sein müssen, aber es muss wohl schon ziemlich viel schief gehen, damit sie es nicht sind. Kann mal vorkommen, klar, aber im Allgemeinen ist erstmal eine gute Theorie, dass die wahrscheinlich injektiv sind.
Nicht? Also einfach, weil es normalerweise keine Rechtfertigung gibt, da zwei Elemente zu identifizieren. Denn wenn ich hier zwei Elemente identifizieren würde, dann müsste ja jedes F, was da hier rausgeht, das auch tun. Ja? Und das kann irgendwie typischerweise schlecht angehen. Es gibt nur so Randfälle, wo ich hier vielleicht zu so einem F, was also zwei Dinge identifiziert, hier nie einen zweiten finden würde oder sowas. Ja? Aber das kann ja mal sein, dass es keine Morphismen zwischen zwei Objekten gibt, das kommt ja vor. Aber so im Allgemeinen kann man erstmal davon ausgehen, gut, die sind vermutlich injektiv. Und das andere ist, meistens werden die Bilder hier disjunkt sein, nicht? Es sei denn, es gibt irgendwie extreme Rechtfertigungen dafür, die also sagen, ich muss bestimmte Elemente hier immer auf dasselbe abbilden, aber da fallen mir hier erstmal keine Gründe ein gewissermaßen, also wird es wohl die disjunkte Vereinigung sein. Dann ist noch die Frage, kommen Elemente dazu? Ja, muss ich irgendwie noch was dazufügen, um zum Beispiel hier eine partielle Ordnung draus zu machen? Muss ich aber nicht, denn was mache ich? Wo kommt der Label? Links kommt der Label. Meine Elemente haben ja im Allgemeinen diese Form hier, vorne so ein Label, I oder J, also beide aus 0 oder 1, nicht? Und dann kommen hier zweite Elemente Z und W, von denen ich gerade nicht genau weiß, ob sie aus X oder aus Y sind. So, und ich definiere jetzt diese Kleinergleichrelation auf dieser disjunkten Vereinigung, dadurch, dass ich sage, I ist gleich J. Sonst, also, ne, also Elemente aus X sind immer unvergleichbar mit Elementen aus Y, sage ich. Vergleichbar sind Elemente nur, wenn sie also aus demselben Summanden stammen, gewissermaßen. Naja, und dann weiß ich ja, dass Z und W aus demselben Summanden sind, also beide aus X oder beide aus Y, und verlange also dann Z kleiner gleich W. So. Gut, ich muss natürlich checken, dass das hinhaut. Ja? Also ich muss überprüfen, dass das eine Struktur von der verlangten Art ist erstmal, also wirklich eine partielle Ordnung, sprich, das muss reflexiv, transitiv und symmetrisch sein. Gut, das checkt man aber ganz leicht anhand dieser Definition hier, weil das hier ja eine Konjunktion von zwei Bedingungen ist, die das offensichtlich erfüllen. Ja, also Gleichheit erfüllt das, also Gleichheit meiner Indizes. Und kleiner gleich auf den einzelnen Komponenten tut das jeweils auch. Nicht? Das heißt, das ist also schnell gecheckt, dass das hier wirklich eine partielle Ordnung ist. Und naja, es ist eben so, nicht? Jetzt haben wir hier, so können partielle Ordnungen ja aussehen. Ja? Also wenn ich hier von unten nach oben das hinmale, das kann so auseinanderlaufen, wieder zusammen, mal unvergleichbar sein, irgendwo so, nicht? Kann alles passieren. Nicht? Und wenn das also x ist und das y, dann ist das Gesamtbild hier x plus y. Nicht? Also da treten also keine fiesen Überraschungen bei auf. So, aber die Tatsache, dass ich das so konstruieren kann, die reicht natürlich noch nicht, ja? Sondern ich muss eben nachrechnen, dass alles, was ich hier an Daten kriege, also einmal diese Injektionen und zum anderen die Kopaare hier, dass die jeweils monoton sind bezüglich meiner neuen Ordnung. Ja, also sind die Injektionen monoton? Ja, logisch, nicht? Denn ich injiziere ja zwei vergleichbare Elemente aus X, die injiziere ich ja in die gleiche Komponente, die erfüllen also dann hier diese Gleichheit der Indizes und natürlich sind sie weiterhin selber wieder vergleichbar. So, nicht? Das ist okay und ich muss außerdem checken, dass wenn F und G beide monoton sind, dass dann auch das Kopaar F, G wieder monoton ist. Ja, gut. Und wie macht man das? Nun ja. Nun ja, da muss ich mal ein bisschen rechnen. Ja, gut. Viel stattfinden tut er jetzt auch nicht. Ich nehme hier zwei vergleichbare Paare in jetzt natürlich meinem Koprodukt. Dann gehe ich rein mit der Definition, nicht? Also dann ist i gleich j und z kleiner gleich w. So, um jetzt nicht allzu viel Schreibarbeit zu haben, mache ich jetzt eine Fallunterscheidung. Ja, also, und die Fallunterscheidung hebel ich gleich mit ohne Einschränkung wieder aus. Natürlich verlaufen die beiden Fälle völlig gleich. Nicht? Es gibt also den einen Fall, dass i gleich j beide 0 sind und der andere Fall, dass sie beide 1 sind. Und es ist natürlich völlig egal, welchen ich mir aussuche. Also ich nehme ja den linken Fall, dass also die Indizes beide gleich 0 sind. Und dann folgt also, dass das Kopaar von i, z gerade gleich f von z ist. Das ist kleiner gleich f von w, denn in z und w weiß ich ja jetzt, stammen beide aus x. Und f ist monoton und das ist gleich f, g von j, w. So, das klappt also ohne weiteres. So, REL, Mengen und Relationen. Ach so, die, wie die heißt. Die heißt POS wie Partially Ordered Sets. Oder etwas länger, so ganz einheitlich ist das nicht. Manchmal heißt sie POSET. So, wie funktioniert es bei Relationen? Ah, ja, also die Objekte sind Mengen und die Morphismen sind irgendwelche Relationen, nicht? Also keine weiteren Eigenschaften. Also Objekte sind nur Mengen. Ja? Also ich bilde das Produkt von zwei Mengen, aber in dieser Kategorie, wo die Morphismen jetzt Relationen sind. Ja, nicht das Produkt, das Koprodukt. Also ich bilde einfach, für zwei Mengen will ich jetzt bilden x plus y. So eben in einer anderen Kategorie, als wir das bisher getan haben. Ja. Es ist einfach wieder die disjunkte Vereinigung, genau. Was soll ich schreiben? X plus Y und gleich X plus Y oder was auch immer. Ja. Schreib mal hier in REL und in Z. Also das Koprodukt ist schlicht und einfach dasselbe. Naja, da muss man jetzt eben aufpassen, dass weiterhin alles hinhaut. Nicht? Also gut. Ich muss ja jetzt insbesondere, also die Injektionen sind auch weiterhin dieselben, ja, das sind einfach diese Einbettungen in die disjunkte Vereinigung. Was ich mir neu angucken muss, sind jetzt die Co-Paare, in die ich jetzt plötzlich nicht mehr nur Funktionen reinstecken muss, sondern Relationen. So, das heißt also, das hier muss sein, sowas wie eine Teilmenge von X plus Y kreuz Z. So, und man kann das so ein bisschen fies machen jetzt. Man kann sich schnell überlegen, in Z darf ich das ausmultiplizieren gewissermaßen. Das darf man nicht immer, aber in Z darf ich das. Also es ist isomorph zu x kreuz z plus y kreuz z, kann man sich sehr schnell überlegen, also kann die Abbildung hin und her einfach hinschreiben. Und dann kann ich also in dem Sinne, naja, außer dass ich leider noch über diesen Isomorphismus rüber muss, ja, kann ich schreiben, das ist einfach R vereinigt S. So, oder R plus S. Man kann es ein bisschen expliziter hinschreiben, dann ist es nicht ganz so verwirrend. Ja. Ich mache das wieder Verfallunterscheidung über die linke Seite, also ein Element 0,x, also 1 aus der x-Komponente, steht in Relation zu irgendeinem z. Also steht in dieser Co-Paar-Relation zu einem Z, genau dann, wenn eben X in Relation zu Z steht und 1, Y steht in dieser Relation zu Z. Genau dann, wenn Y in Relation S zu Z steht. So, ja, definieren kann man ja vieles, ja, also man muss jetzt auch nachweisen, dass es das tut. Gut, ich muss nichts weiter an Eigenschaften des Co-Paars diesmal nachrechnen, das ist ja die Kategorie, die Morphismen der Kategorie sind ja Relationen ohne jegliche Eigenschaften und das ist nun mal sicher eine Relation hier. Ich muss aber nachweisen, dass jetzt tatsächlich erstens dieses Diagramm hier kommutiert und zweitens, dass durch dieses Kommutieren die Relation auch eindeutig bestimmt ist. Nee, denn es gibt ja plötzlich viel, viel mehr Morphismen als vorher. Das kann mit der Eindeutigkeit also jetzt durchaus plötzlich zum Teufel sein. So, also wie rum will ich es machen? Ja, das ist immer blöde mit der Notation. Wir hatten applikative Komposition für Relationen eingeführt, nicht? Kringel und kein Semikolon. Ne? Ja, wir hatten Kringel geschrieben. Ne? Bleiben wir bei Kringel. Gut, gnadenlos. Trotzdem kommt hier links Domain hin, rechts Codomain. So. Also ich muss jetzt ausrechnen, wann x in dieser komponierten Relation, also Co-Paar komponiert mit linker Injektion, zu irgendeinem z ist. Nun, das ist genau dann der Fall. Nun, ich muss jetzt gucken, dass hier zwischendurch, hier in der Mitte, einer existiert, der links zu x und rechts zu z in Relation steht. Nun ist aber dankenswerterweise das hier eine Abbildung. Also es gibt nur einen Kandidaten, der hier zu x in Relation steht. Das Inne wird erstmal auf das x angewandt. Das ist nämlich genau dann der Fall, wenn x,0 in Relation RS zu Z steht. Und das ist wiederum, was? 0,x natürlich, nicht x, genau. So, und das ist per Definition, die wir links noch nachlesen können, genau dann der Fall, wenn x rz gilt. Nicht? So, das kommutiert also brav. Nicht? Also ich habe jetzt gezeigt, dass praktisch r, s komponiert mit in left tatsächlich r ist. Und naja, die Eindeutigkeit, die läuft genauso. Ja? Also nehmen wir mal an, wir hätten eine weitere Relation, die nenne ich mal zur deutlichen Unterscheidung Gruß H. Und nehme an, die sei also ein weiterer Wettbewerber von dem Copa, würde also das Diagramm zum Kommutieren bringen. Das heißt, H komponiert mit in left ist R und H komponiert mit in right ist gerade S. So, dann muss ich zeigen, dass H gleich dem Copa ist. Das mache ich wieder durch Fallunterscheidung, nicht, über die linke Seite. Die linke Seite ist entweder 0,x oder 1,y. Ich mache es jetzt für 0,x. hz ist äquivalent zu, jetzt kann ich ausnutzen, dass 0,x gerade das In-Left-Bild von x ist, das heißt, das hier ist äquivalent zu x ist in Relation h komponiert mit in left mit z. H komponiert mit in left ist aber r und das ist also äquivalent zu x rz und das ist per Definition äquivalent zu 0,x ist in Relation Copa R, S mit Z. Das heißt, dann haben wir das jetzt praktisch für den Fall, also wir haben die Übereinstimmung für den Fall gezeigt, dass die linke Seite von der Form 0,x ist. Und für den anderen Fall funktioniert es natürlich ebenso. So, okay, das ist also tatsächlich wieder das Koprodukt. Spannende Frage, was ist denn das Produkt in Relation? Also in Rel. Da brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr nachzudenken. Ja? Nee, leider nicht. Ja, gut, nachdenken muss man schon, man muss sich rechnen, sagen wir mal so, also man muss nachdenken, ja, das schon, Entschuldigung, also nochmal neu formuliert, also man muss nachdenken, man braucht aber nicht lange zu rechnen. Rel hat nämlich eine bestimmte, sehr seltene Eigenschaft, haben wir eingangs mal erwähnt. Genau, also Rel ist isomorph zu Rel-Op. Ja? Also Rel ist selbst dual. Nicht? Also ob ich einen Morphismus in Rel von x nach y oder von y nach x angebe, ist im Grunde Schnuppe. Ja? Also es sind in beiden, in einem Fall ist eine Teilmenge von x kreuz y, im anderen Fall eine Teilmenge von y kreuz x. Das ist kein großer Unterschied. Nicht? Das kann ich also eins zu eins ineinander hin und her übersetzen. Also Rel ist selbst dual. So, was sind also Produkte in Rel? Die sind eigentlich das Gleiche, nicht? Also gut, ganz das Gleiche natürlich nicht, weil die Pfeile natürlich umgedreht werden müssen. Ja, das heißt also, so, jetzt müssen wir doch mal wischen hier. So, ich halte es nochmal fest. Rel ist isomorph zu Rel ob. Also sind Produkte in Rel gleich Koprodukte in Rel ob. So, gleich, naja, ich schreibe mal etwas salopp, Duale von Koprodukten in Rel. Das heißt, ich nehme hier her die disjunkte Vereinigung x plus y und musste jetzt projizieren, in Anführungsstrichen, auf x und y. Und ich mache das, indem ich die Relation umdrehe. Also ich habe ursprünglich in left als Abbildung von x nach x plus y und ich drehe das als Relation einfach um. Dann ist es eine injektive partielle Abbildung. Sie ist also definiert dann, wenn ich in der linken Komponente bin und sonst halt undefiniert. Und genauso hier für die rechte Injektion, die drehe ich auch einfach als Relation um, dann wird sie eben eine partielle Abbildung von x plus y nach y. So, und dann brauche ich nicht weiter zu rechnen, nicht? Also außer vielleicht, dass also man vielleicht noch hinschreiben könnte, nicht? Wenn ich also hier ein Z habe und eine Relation von Z nach x, sagen wir R, und eine Relation S von Z nach Y, dann bekomme ich hier mein Paar R, S, und R, S kriege ich jetzt durch mehrfaches Umdrehen von Relationen. Nicht? Also ich kann erstmal R umdrehen, dann wird es eine Relation von X nach Z, ebenso S. Dann kann ich das Co-Paar bilden, so wie wir es gerade beschrieben haben. Das ist dann natürlich wieder eine Relation, die jetzt in der falschen Richtung läuft. Die muss ich also nochmal umdrehen. Ne? So, jetzt muss ich noch die Pfeilrichtung dran malen. So, nicht? Das heißt, was aber rauskommt, ist dann also ganz das Erwartete. Ja? Will ich sagen, Z ist in Relation R, S mit I, W, mit 0, X, genau dann, wenn Z in Relation R zu X steht und entsprechend mit einem Element der Form 1, y steht z in Relation genau dann, wenn z s y gilt. Jo. Gut, das ist also die Kategorie der Relation. Dann brauchen wir, glaube ich, nur noch einen. Ne? Einen wollen wir noch der Vollständigkeit halber. Wenn ich jetzt ein Poset wieder nehme, aber diesmal als Kategorie, das heißt, die Objekte meiner Kategorie sind die Elemente des Poset und es gibt immer zwischen je zwei Objekten maximal einen Morphismus, dann ist das Koprodukt von x und y ist dann gerade die kleinste obere Schranke von x und y. Das schreibt man normalerweise mit demselben Symbol wie das logische Oder, nicht? Das liest sich dann Join auf Englisch, nicht? Das ist also die kleinste obere Schranke von x und y. Das heißt, dass kleinste Element, das oberhalb von sowohl x als auch y liegt. Das sieht man hier einfach sofort an dem Diagramm, nicht? Das Hier steht praktisch in Begriffen von Posset gelesen, dass das Koprodukt oberhalb von A und von B liegt. Und hier steht, dass wenn ein weiteres Element ebenfalls oberhalb von A und von B liegt, dann dieses Element oberhalb des Koprodukts liegt. Das heißt, das Koprodukt ist dann die kleinste obere Schranke. So. So, das jetzt was für die Mathematiker. Einer nur, nicht? So, also, was ist das Koprodukt in Vektorräumen? Das heißt sogar so nachher. Also die Bezeichnung, die Mathematiker da verwenden, die, also, ja. Alludiert zumindest darauf. Die direkte Summe, genau. So, und was ist die direkte Summe zweier Vektorräume?
Das ist eigentlich die gleiche wie das direkte Produkt von zwei Vektorräumen in dem Fall.
Ja. Genau. Naja, also die binäre direkte Summe ist das gleiche wie das binäre direkte Produkt. Was ist der Unterschied zwischen direkter Summe und direktem Produkt? Also, wo sieht man den?
Das ist im unendlichen Mittelfall.
Ja. Im unendlichen Mittelfall, genau.
Die direkte Summe ist sozusagen bei der Funktion endlich dann, nur endlich
in der Elemente. Genau. So, also, gehen wir da mal so ein bisschen bottom-up ran. Ja? Also, wir versuchen das jetzt rauszufinden, was das Koprodukt zweier Vektorräume ist. Also, wir wollen wissen, was ist V plus W. So, wir vergessen das jetzt mal mit diesen blöden Injektionen immer. Ja, also wir tun mal so, als wären V und W schon disjunkt und dann sparen wir uns also dieses ständige Rumspielen mit diesen Indizes. So, also V, wenn also klein V in groß V ist, dann sollte mehr oder weniger klein V Module eben dieser Umbenennung oder was auch immer auch ein Element in V plus W ergeben. Ja? Und ebenso wenn ich klein w habe, ja, das sollte mir auch ein Element in v plus w geben. Und zwar deswegen, weil ich ja diese Injektionen habe. Nicht? Ich kann ja das Ding per Injektion dahin abbilden. So. Und ich muss aber aus v plus w einen Vektorraum machen. Insbesondere muss ich diese beiden Vektoren hier addieren können. Nicht? Also ich habe hier praktisch, mach's mal eindimensional, nicht? Also in meinem Koprodukt muss also V wohl drin liegen und W muss auch drin liegen. Nicht? Und wenn ich hier W habe und hier V, nicht? Dann muss ich hier V plus W finden. So, und V plus W finde ich vermutlich nicht in dieser disjunkten Vereinigung wieder. Nicht? Es gibt ja keinen Anlass dafür, das zu vermuten, dass wenn ich irgendwie zu einem Vektor von V einen aus W addiere, dass zum Beispiel wieder was aus V rauskäme, beziehungsweise würde dann ja auch genauso gut was aus W rauskommen, denn also die Summe, die sollte ja tunlichst dann wieder kommutativ sein, also warum sollte ich dann eine Seite bevorzugen? Also es gibt einfach keinen Anlass anzunehmen, dass dieses V plus W ein schon vorhandenes Element wäre. Das heißt also, ich habe mindestens diese Elemente da drin. Und die Frage ist umgekehrt, wenn ich diese Elemente da drin habe, und naja, es könnte ja passieren, dass irgendwie zwei verschiedene Elemente da vorkommt, nicht? Die dann, na, also andersrum, dass also ich aus zwei anderen Elementen von V und W, also sagen wir V' und W', einen Vektor hier zusammensetze und der womöglich dann in der Summe dasselbe ergibt, was dann rauskommen würde, wäre zumindest mal per simplen Vektorraumgesetzen, dass also dann V minus V' plus W minus W' gleich 0 ist. Ja, gut, ist also die Frage, sollte man vermuten, dass also das hier ist ja wieder ein Element von V, nicht? Das hier ist wieder ein Element von W. Sollte man also vermuten, dass es vorkommt, dass diese Summe von zwei Vektoren, einer aus V, einer aus W, irgendwie wieder 0 ergibt? Wahrscheinlich nicht, denn wiederum, wenn man sich dieses Diagramm anguckt, ja, dann müsste ja, wenn ich hier mit einem Vektor anfange und hier einen weiteren, die beide hier injiziere und das dann 0 ergibt, ja, dann müsste das ja in dem D hier oben auch so sein, nicht? Denn dann würde ich ja die beiden genauso gut mit F und G hier nach D abbilden können und da addieren. Und da das hier ja eine lineare Abbildung werden muss, die die 0 bewahrt, müsste das also hier auch 0 werden. Und ich kann ganz schnell natürlich Abbildungen hinschreiben, lineare Abbildungen, wo das nicht so ist. So, das heißt also, so ein bisschen Tralala folgt jetzt zunächst mal, also mit Heuristik zumindest mal, dass dann irgendwie diese beiden Komponenten beide gleich 0 sein müssen, also sprich V gleich V' und W gleich W'. Das heißt also, diese Summen hier, diese formalen Summen, die ich zunächst mal gebildet habe, ja, das ist ja keine echte Summe, ja, das ist eine formale Summe, das ist ein neues Element, das ich einführe. Und keine zwei von diesen Summen sind gleich, nicht? Es sei denn, die Elemente, mit denen ich reingehe, sind schon gleich. So, und naja, wenn ich dann jetzt gucke, ob ich noch mehr brauche, ja, also es kann ja, also ich sehe zumindest mal, ich muss diese formalen Summen einführen. Es kann ja sein, dass ich damit noch nicht fertig bin. Nicht? Ich kann versuchen, so Dinge zu addieren, nicht? V plus W plus V' plus W' oder so, kann ich die schon addieren? Boah, denke schon. Ne? Dann könnte ich schreiben, das ist gleich V plus V' und plus W plus W'. Und das hat auch nichts Willkürliches, denn das hier müsste nach den Rechengesetzen eines Vektorraums ja gelten. Denn Addition im Vektorraum ist ja kommutativ und assoziativ. Also diese beiden Summen müssen gleich sein. Das heißt, hier habe ich wieder so eine formale Summe. Nicht, das Ding hier ist natürlich wieder in V und das ist wieder in W. Naja, und wenn ich das Ding hier mit einem Skalar multiplizieren will, na, sehe ich auch, was da rauskommt. Nicht? Da kommt raus Lambda V plus Lambda W. Nicht? Das muss nach den Rechengesetzen des Vektorraums gelten. Und das gibt mir wieder eine Summe von zwei Elementen, die ich schon habe, also wieder was von derselben Form. So, also sprich, wenn ich solche formalen Summen bilde, dann kommt tatsächlich ein Vektorraum dabei raus. So, das heißt, Das heißt, meine Spekulation wäre dann, gut, als V plus W kommt also das raus, was man tatsächlich eben in der linearen Algebra als die direkte Summe dieser beiden Vektorräume bezeichnet und auch so schreibt mit Kringel plus, ja, also für Summe. Das ist tatsächlich dasselbe wie das Produkt, indem ich einfach hier diese formale Summe, die ja nichts anderes ist, also ich habe das Plus nur formal hingeschrieben, ja, also ich hätte da sonst was für ein Symbol nehmen können und statt mir irgendwelche Symbole auszudenken, kann ich das genauso gut einfach als das Paar von V und W hinschreiben. So, und ich sehe hier, wie ich addiere, ja, ich addiere komponentenweise und ich sehe auch, wie ich skalar multipliziere komponentenweise, das heißt, das ist genau das, was ich im Produkt ja auch tue. So, jetzt muss ich überlegen, was sind die Injektionen? Zum Beispiel die linke Injektion von V in die direkte Summe. Nun, was ist sie? Worauf wird V abgebildet? Das geht aus unserer Heuristik da oben auch schon hervor. Ja? Genau, nicht? Das Tupel aus V und 0, denn nicht? Ich habe da oben gesagt, okay, ich will auf jeden Fall in meiner Heuristik klein v schon auffassen als ein Element der direkten Summe. Gut, ich habe gesagt, die direkte Summe besteht nachher aus solchen formalen Summen, V plus W. Und wenn der zweite Teil wegfällt, gewissermaßen heißt dann natürlich den nämlich als 0. So. Und ebenso natürlich hier in right. Das bildet ab W auf 0, W. So, und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie sieht das Co-Paar aus? Also ich habe, jetzt geben wir den Namen für Vektorräume aus, wie heißen denn Vektorräume außer V und W? Können sie noch heißen, so. So, also sagen wir, F geht also von V nach U und G geht von W nach U. Beide linear. Und ich muss definieren, das Co-Paar von F und G, das geht von der direkten Summe V plus W nach U. Ja, die muss also ein Element hier, V, W, abbilden. Ich erinnere nochmal dran, das ist also einfach meine alternative Schreibweise für so eine formale Summe V plus W. So, und das wird abgebildet auf ja. Genau, also F von V plus G von W. Das ist zunächst mal so ein Term, das ist halt der einzige, der uns einfällt, deswegen schreiben wir mal hin. Nicht? Man kann natürlich auch systematisch herangehen und sagen, okay, das muss ja kommutieren gemäß diesem Diagramm da. Ja, das heißt, das muss korrekt komponieren mit meinen Injektionen. Das heißt, ich kann das ausrechnen. Ja? F, G und das zeigt dann gleichzeitig eben die Eindeutigkeit. Also F, G von V plus W. Nun, das kann ich jetzt auseinandernehmen in Dinge, die von meinen Injektionen kommen. Ja? V, W schreibe ich mal vielleicht doch wieder der Deutlichkeit halber. Das ist ja F, G von V, 0 plus 0, W. Ich addiere ja komponentenweise. Das heißt, ich kann das V nach links schieben und das W nach rechts, nicht? Und dann entsprechend in 0 ergänzen. Das addiert sich korrekt auf zu dem, was da links steht. So, das ist also gleich F, G von, nun das hier ist ja gerade linke Injektion von V, also in left von V plus entsprechend ist das hier rechte Injektion von W, also in right von W. So, was kommt als nächstes? Reflex. Ja. Nee, noch nicht. Ich muss jetzt noch was ausnutzen hier. Also ich habe ja jetzt zunächst mal da eine Summe noch stehen, nicht? Also da kann ich noch nichts ausnutzen. Ja. Na, das ist jetzt tatsächlich das Plus, das die Addition in der direkten Summe ist. Ne? Also nicht das ist nicht das formale Plus, das ist das tatsächliche Plus in V plus W. Wie komme ich weiter? Ja, das würde ich gerne hinschreiben, aber ich muss es natürlich irgendwie rechtfertigen. Ne? Also ich will jetzt gerade die Eindeutigkeit auch ausrechnen. Also ich will praktisch zeigen, wie wir in der Rechnung, die uns sagt, wie F, G aussieht, also das Kopaar, gleichzeitig noch die Eindeutigkeit kriegen. Ne? Wir können das praktisch ausrechnen, deswegen ist, und das zeigt also gleichzeitig, wie wir den Term da erfinden, F von V plus G von W, und wie wir zeigen, dass das Kopaar eindeutig bestimmt ist. Linearität, nicht? Genau, das F von F, das Kopaar muss ja eine lineare Abbildung werden. Also darf ich das Kopaar hier rüberziehen. Das ist also gleich F, G von in left von V plus F, G von in right von W. Und jetzt haben wir gewonnen, nicht? Denn wenn das kommutiert, ja, dann muss hier ja F, F, G komponiert mit in left, muss ja F werden. Das ist also F von W plus, genauso hier wird es eben komponiert mit in right, wird es eben G plus G, nee, F von V natürlich nicht von W, plus G von W. So, nicht? Das heißt, das zeigt uns, wie, also erstmal, wie kommen wir drauf? Das ist die Heuristik, ja, wie rechne ich überhaupt aus, was da irgendwie hin muss? Zweitens habe ich jetzt gezeigt, Eindeutigkeit. Ja, wenn F, G existiert, muss es eindeutig sein. Und ich habe da sogar einen Term für. Was muss ich jetzt noch zeigen? Also ich habe gezeigt, wenn F, G als lineare Abbildung existiert, muss es so aussehen, also definiere ich es so und es ist eindeutig. So, was fehlt? Ja? Das, man muss noch zeigen, dass das wirklich linear ist, nicht? Also diese Abbildung hier, V, W wird abgebildet auf F von V plus W, G von W ist linear. Naja, die Rechnung ist voll trivial. Ich mache mal nur als Beispiel, weil es weniger Platz wegnimmt. Die Rechnung für Skalarmultiplikation, die für Addition ist genauso leicht und verbraucht nur mehr Tafel. Also Lambda von f von v plus g von w ist gleich, naja, erstmal gemäß Rechengesetzen im Vektorraum. Und zwar wohlgemerkt gemäß den Rechengesetzen in U. Nicht? Da sind wir jetzt nämlich gerade. Dann darf ich das Lambda hier also verteilen über eine Summe. Nicht? Das ist eins der Vektorraumgesetze. Und ohne das stünden wir ein bisschen auf dem Schlauch, aber wir haben das hier schon verwendet, als wir unsere direkte Summe erfunden haben. Nicht? Also insofern ist klar, dass das hier irgendwo vorkommen muss. So, das ist also diese Summe hier. Jetzt nutze ich aus, dass f und g linear sind. Nicht? Das ist also gleich Lambda f von f von Lambda v plus g von Lambda v. Und das ist schon fertig, nicht? Denn damit habe ich jetzt das Lambda w natürlich. Nicht? Und damit habe ich jetzt gezeigt, dass ich das Lambda nach unten durchtauschen kann praktisch. Ne? So funktioniert es. So, das ist das also mit den Vektorräumen. Gut, ja, damit würde ich jetzt das Thema Koprodukte auch abschließen wollen. Und richtig ausreden, jetzt schon Schluss zu machen, haben wir irgendwie nicht. Ne? Also das heißt, wir machen jetzt das nächste Kapitel auf. So, wir reden also über Funktoren. So, wir haben gesehen, also was ist die Hauptmessage der Kategorientheorie? Man muss immer auch auf die strukturerhaltenden Abbildungen gucken. Gut, das gilt natürlich, wenn man es einmal gesagt hat, auch für die Kategorien selber. Gut, wir gucken also jetzt auf strukturerhaltende Abbildungen zwischen Kategorien, sprich zwischen den richtigen Begriff von Morphismus zwischen Kategorien. So, machen wir also mal eine Definition auf. Definieren diesen Begriff des Funktors, typischer Buchstabe, groß F, groß G, groß H, sowas, von einer Kategorie C in eine weitere Kategorie D, So, ja, der besteht halt erstmal wieder aus verschiedenerlei Daten, deswegen, weil eben Kategorien so ein zweisortige Dinge sind, also aus Objekten und Morphismen besteht, muss so ein Funktor also auch verschiedene Dinge tun. Nicht? Also erstens muss er die Objekte abbilden, nicht? Also einmal muss er von Ob C nach Ob D gehen, er muss also jedem C-Objekt ein D-Objekt zuordnen. Diese Aktion bezeichne ich wieder mit F, also ich überlade dieses F ganz gewaltig jetzt, das ist halt die übliche Schreibweise dafür. Und so, und wann immer ich zwei C-Objekte habe, A, B, sagen wir, dann habe ich jedes Mal eine Abbildung, die ich wieder F schreibe, die jedem C-Morphismus von A nach B zuordnet einen D-Morphismus zwischen den erwarteten Objekten, nämlich FA und FB. So, das heißt, wenn wir das diagrammatisch schreiben, wenn ich also gegeben habe F von A nach B, dann wird das unter F abgebildet auf, A wird abgebildet auf FA, B wird abgebildet auf FB und dazwischen bekomme ich einen Morphismus groß FF. Ich lasse in der Anwendung von Funktoren in der Schreibweise typischerweise die Klammern weg. Unter anderem deswegen, weil ja das häufig in Diagrammen auftaucht und mir dann die Diagramme zu sehr versaut, wenn ich da überall Klammern schreibe. So. Ja, das sind die Daten, die so ein Funktor mitbringen muss. Und gut, die dürfen natürlich nicht irgendwie gewählt sein, die müssen auch strukturerhaltend sein. Also gut, ein bisschen strukturerhaltend sind sie schon, indem sie zumindest mal die Domains und Codomains von den Morphismen erhalten. Aber wir haben eben auch noch die Identitäten und die Komposition und das muss also auch beides verwahrt werden. Das heißt, erstens, wann immer ich zwei komponierbare Morphismen habe, F und G, verteilt F über diese Komposition. Das heißt, da kommt raus FF komponiert mit FG. Die bisherigen Restriktionen an F sagen mir, dass das rechts auf jeden Fall ein komponierbares Paar von Morphismen ist. Ja, also die laufen ja zwischen den entsprechenden Objekten, nicht? Also wenn es vorher so aussah, nicht, dann wird also das hinterher so ein Bild, wo also FG von FA nach FB geht und FF von FB nach FC. Das heißt also, komponierbar ist das alles brav sowieso. Und ich verlange eben, dass das auch tatsächlich dann gleich wird. Und wenn ich F auf eine Identität loslasse, dann wird das wieder eine Identität, natürlich die auf FA. Nicht? Denn, wenn ich mir das jetzt überlege, die Identität läuft von A nach A und unter F wird das an beiden Enden FA und das soll eben hier die Identität sein. So, nicht? Also ein Funktor bewahrt Identitäten und Komposition.
Ja. Haben diese zwei Regeln oder Eigenschaften, haben die einen gängigen Namen jeweils? Also wie man die nennt?
F bewahrt Identität, bewahrt Komposition und F bewahrt Identitäten. So. Ja, gut. Zwei Beispiele erstmal vorweg. Ich habe natürlich auf jeder Kategorie ein Identitätsfunktum. Nicht? Also gegeben durch Identität von A ist A und Identität von F ist F. Und ich kann natürlich Funktoren komponieren. Mit anderen Worten, wenn ich also einen Funktor f habe von c nach d und einen weiteren Funktor, sagen wir g, von d nach a, dann ist gf ein Funktor, der geht von was von C nach A und der ist definiert auf die erwartete Weise, nicht? Also GF von so einem Objekt klein c ist gleich G von FC und entsprechend für Morphismen, also gf von f ist gleich g von ff. Und ich führe wieder eine Schreibweise ein, die Klammern weglässt. Das ist die Standardschreibweise, die man da verwendet. Ich lasse aber alle Klammern weg. Ich schreibe also gfc für die Anwendung des komponierten Funktors gf auf c und hier ebenso GFF, ja, jetzt kommen wir in die Projektmanager. So, Achtung, ja, das ist entgegen üblicher Konvention in der funktionalen Programmierung. Ja. In der funktionalen Programmierung wird Applikation linksrum geklammert. Da würde also, wenn ihr das in Haskell versucht, ja, dann wird also Haskell versuchen, G auf F anzuwenden und es gibt einen Typfehler. Ja. Gut, hier ist es mehr so für den menschlichen Leser gedacht, der also den Typcheck im Kopf macht und also nicht auf die Idee kommt, einen Funktor auf einen Funktor anzuwenden, sondern der komponiert im Kopf die beiden Funktoren und wendet also erst f auf c an und dann g auf f und c. Ja, ist durchaus relevant. Es gibt ja hier Leute im Saal, die haben schon Kategorientheorie in Coq implementiert, nicht? Und da spielt das dann auch eine Rolle, denn auch in Coq ist irgendwie die Applikation standardmäßig linksrum geklammert. So. Halten wir kurz inne. Aha, ja, also es gibt also Objekte, nämlich die Kategorien, es gibt Morphismen, nämlich die Funktoren, da gibt es Identitäten und da gibt es Komposition und natürlich gilt auch das Identitätsgesetz und Assoziativität. Nicht? Also bilden Kategorien wieder eine Kategorie. Ja, da muss jetzt aber schon natürlich der warnende Reflex kommen, also warum bilden sie keine Kategorie? Nee, die Objekte einer Kategorie sind irgendwas, also völlig unstrukturiert.
Ich meine, also, dass die, also die Menge von Objekten, sondern es kann auch was Klasse sein, oder?
Genau, eine Kategorie hat per Definition eine Klasse von Objekten. Ja, nee. Also die Kategorie, also die, es gibt mindestens so viele Kategorien wie Klassen. Ja, ich kann aus jeder Klasse sofort eine Kategorie machen, dann nehme ich daraus, ne, also ich mache halt aus jedem Element ein Objekt und führe außer den Identitäten keine Morphismen ein. Dann ist also jede Klasse also eine diskrete Kategorie. Es gibt also mindestens so viele Kategorien wie Klassen. Und schon die Ansammlung aller Klassen ist keine Klasse. Also aus demselben Grunde, aus dem die Ansammlung aller Mengen nicht wieder eine Menge ist, genauso wenig kann per Wiederholung des Russell-Paradox die Klasse aller Klassen eine Klasse sein oder die Menge aller, also die Ansammlung aller Klassen eine Klasse sein. So, nicht? Mit anderen Worten, die Ansammlung aller Klassen ist noch was Schlimmeres als eine Klasse. Das nennt man ein Konglomerat. So, also die Ansammlung aller Kategorien bildet ein Konglomerat. Und wenn ich also dementsprechend dann den Begriff der Kategorie aufweiche, also aufgebe, dass das eine Klasse sein muss, die Ansammlung der Objekte, sondern erlaube, dass es ein Konglomerat sein darf, dann bekomme ich also den Begriff der Quasi-Kategorie, Groß-Cat, alles groß geschrieben, um die Größe anzudeuten gewissermaßen. Der Kategorien und Funktoren. Es scheitert noch eine andere Größenbeschränkung. Wir haben, was man nicht so machen muss, aber was regelmäßig gemacht wird, verlangt, dass die Ansammlung zweier Morphismen, die Ansammlung aller Morphismen zwischen zwei Objekten eine Menge ist. Und auch das scheitert im Allgemeinen für Kategorien. Also es gibt im Allgemeinen immerhin klassenmäßig viele Funktoren zwischen zwei Kategorien. Noch nicht mal das, glaube ich. Da müsste ich jetzt nochmal mich konzentrieren, hinsetzen und nachgucken. Also die Ansammlung aller Funktoren zwischen zwei festen Kategorien ist auf jeden Fall im Allgemeinen keine Menge. Ich glaube im Allgemeinen noch nicht mal eine Klasse. Oder, na doch, eine Klasse müsste es schon sein. Ne? Warte mal. Ist die Menge aller Abbildungen zwischen zwei Klassen, ist das doch. Doch, das ist eine Klasse, ist es, glaube ich, immerhin, oder?
Ist da die
Wenn ich da große Kategorien drin haben will, dann ja. Man kann natürlich dann jederzeit auch andere Dinge sich angucken. Ich kann eine Kategorie klein nennen. Genau dann, wenn die Klasse der Objekte in Wirklichkeit eine Menge ist. Das ist aber eine heftige Einschränkung. Davon, also die meisten Kategorien, die man im realen Leben trifft, sind nicht solche kleinen Kategorien. Kleine Kategorien tauchen eher so in technischeren, kategorientheoretischen Anwendungen mal auf, als Kategorien im realen Leben. Die meisten Kategorien im realen Leben sind irgendwelche strukturierten Mengen und deswegen mindestens klassengroß. Ne? So, und wenn jetzt die ja, die Objekte eine Menge bilden, dann bekomme ich wieder eine Kategorie, die nenne ich zur Unterscheidung, ja, nicht Klein-Cut, sondern Normalschreibung Cut, nicht? Also der kleinen Kategorien und Funktoren, ja, auch die Funktoren sind dann klein, wenn man will. Nee, und das ist tatsächlich eine bona fide Kategorie, also die alle Größeneinschränkungen, die wir da nun draufgesetzt haben, erfüllt. Ja, nochmal hier zum Bild der, Mengenlehre, die dahinter steckt. Also was man sich da vorstellt, beziehungsweise was man auch tatsächlich formal so machen kann, ist, man stellt sich vor, ein sogenanntes Universum, das ist eine Menge in einer umgebenden Mengentheorie, einer Mengentheorie von riesengroßen Dingen. Und hier leben also die diese Mengentheorie ist die Konglomerattheorie. Also ich nehme an, ich hätte ein Modell der Mengentheorie, nenne aber die Mengen nicht Mengen, sondern Konglomerate. Und dann habe ich da eine Menge, das ist das Universum, und ich habe das jetzt nicht als Punkt gemalt, sondern als großen Blob, weil natürlich jede Menge wieder einen Haufen Elemente hat, die wiederum Mengen sind. Nicht so. Dieses Universum, das enthält da Elemente, und diese Elemente nenne ich Mengen. Und es enthält Teilmengen, das weiß ich, diese hier. Und diese Teilmengen nenne ich Klassen. Insbesondere ist das Universum selber eine Klasse. Die Klasse aller Mengen. So, und ja, das haut alles wunderbar hin, solange dieses Universum hier selber wieder ein Modell der Mengentheorie ist, und zwar mit der vorhandenen Elementrelation. Und gut, dann kommen wieder die Feinheiten der Mengentheorie. Das ist also jetzt äquivalent zur Existenz einer stark unzugänglichen Kardinalzahl, also einer strongly inaccessible cardinal. Und keiner weiß genau, ob es widerspruchsfrei ist, die Existenz einer stark unzugänglichen Kardinalzahl anzunehmen, aber die allgemeine Meinung ist im Moment, dass das vermutlich widerspruchsfrei ist. So. Das geht natürlich dann immer weiter. Wenn ich jetzt die Ansammlung aller Quasi-Kategorien bilden möchte, dann gut, dann ist halt irgendwann vorbei. Nicht klar. Ja. Gut, es gibt natürlich auch Mengentheorien. Das heißt natürlich, also es gibt auch Mengentheorien, die das dann also ad infinitum weitermachen. Also gibt's dann die Mengentheorie mit Grothendieck-Universen, wo also ein Universum immer im nächsten sitzt und immer, wenn ich also die Ansammlung aller Teilmengen des einen bilden will, dann bin ich also im nächsten und so weiter. Ja. Nicht das. Ja, das gibt's schon alles. Also wenn man wirklich das Bedürfnis hat, das dann also weiterzutreiben, dann gibt's also Mengentheorie, die das macht. Ja. Ich meine, man muss da keine Angst vor haben, dass man da womöglich irgendwie nicht widerspruchsfrei ist, denn ich meine auch von ZF selbst ohne Auswahlaxiom weiß ja keiner, ob das widerspruchsfrei ist. Ne? Also eigentlich interessiert es keinen so wirklich, nein. Aber man muss eben mit bestimmten Dingen aufpassen. Also es ist nicht so, dass diese Größenunterscheidungen keine Rolle spielen würden. Also insbesondere klein gegen groß, also Menge gegen Klasse, ja, das spielt schon auch in der Kategorientheorie selber eine Rolle. Also man zum Beispiel kann man von, wenn man jetzt, wir haben ja jetzt auf dem Zettel gehabt, die Verallgemeinerung des Begriffs des Produkts auf größere Indexmengen. Man kann sinnvollerweise von der Kategorie verlangen, dass sie Produkte über beliebige Indexmengen hat. Die meisten Kategorien, die man so kennt, haben das, insbesondere Set oder Vektorräume oder was weiß ich, die haben das alle. Man kann nicht sinnvollerweise von der Kategorie verlangen, dass sie Produkte über Indexklassen hat. Da gibt es dann einen Trick, also sehr kurzen, aber trickreichen Beweis, der zeigt, dass jede Kategorie, die solche Produkte hat, eine Präordnung praktisch ist, eine zu groß geratene Präordnung, also dünn ist. Ne? Also höchstens zwei Morphismen, höchstens einen Morphismus zwischen gegebenen Objekten hat. Nicht? Das heißt also, das ist schon wichtig. Also man muss schon im Kopf behalten, dass manche Dinge groß und manche klein sind. Aber darüber hinaus geht es meistens nicht. Ne? Okay, damit sind wir für heute durch. Nicht? Haben also das mit den Funktoren und der Kategorien erledigt und machen also richtige Beispiele von Funktoren dann am Montag. Ja, bis dann.